Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen. Ich bin Harald Sturm und heute mir gegenüber ist Werner Pfeffer. Werner Pfeffer ist aus Linz und ich stelle ihn jetzt mal nicht vor.
Danke.
Weil heute reden wir über ein Thema, Kreativität. Wenn sich wer die Frage stellt, was hat denn das mit einem Podcast mit Identität oder Corporate Branding zu tun? Marken und Unternehmen sind immer im Kontext von Kreativität. Und ich habe erst vor kurzem einen Bericht zugespielt bekommen aus dem österreichischen Medium Der Standard, wo Martin Scorsese ein Interview gemacht hat mit dem kürzlich verstorbenen Papst Franziskus. Und da steht was Interessantes. Und zwar hat der Papst eigene Produktion gegründet, wo er über Kino Bildung vermitteln will. Und zwar sagt der Papst dazu, quasi die Filme basieren auf dem Glauben, dass das heilige Wesen der Kreativität helfen wird, uns alle miteinander besser zu verbinden und zu verstehen. Und jetzt so meine Frage an dich, Werner. Was ist denn die Frage oder die erste Frage, wenn man über Kreativität spricht, nachdenkt, im Unternehmenskontext oder im privaten Kontext ist? Was ist die erste Frage für dich und zu Kreativität, dass ich es rausbringe?
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, dass wir
jetzt
da sitzen. Ich bin ein großer Verfechter dessen, dass man versucht, immer den Begriff zu definieren, zu klären, über den man redet. Und nachdem Kreativität ein höchst gebrauchtes Wort ist, heute ist dafür besonders wichtig, dass Sie Menschen unterhalten, darüber auch, worüber Sie jetzt gerade sprechen. Und ich habe eine ganz einfache Definition, nämlich Kreativität ist ein Werkzeug zur Beantwortung von Fragen. Das heißt, jemand, die oder der eine Frage hat und sich auf den Weg macht, eine Antwort zu suchen, beginnt einen kreativen Prozess. Und ich habe mir gedacht, das beste Beispiel könnte vielleicht sein, weil ich heute, bevor ich da zu dir hergekommen bin, beim Fenster rausgeschaut habe und mir gedacht habe, was ziehe ich denn jetzt an? Und dann habe ich gedacht, das ist auch ein kreativer Prozess, den man da hat. Was ziehe ich an? Was brauche ich? Was muss ich wissen, damit ich die Frage beantworten kann? Die erste Frage könnte sein, wie ist das Wetter? Ist es warm? Ist es kalt? Regnet es? Liegt Schnee? So irgendwas. Die zweite Frage könnte sein, wie bin ich heute drauf? Bin ich heute eher drauf, ich möchte mich verstecken oder ich möchte heute auffallen oder ich möchte überhaupt schräg daherkommen? Und ich mir dann dachte, ja, vielleicht ziehe ich dann an Flossen und Boxhandschuhe und ich setze mir Taucherbrille auf. Und wenn sie mich dann in der Straßenbahn fragen, entschuldige, ein bisschen schlecht angezogen, dann sage ich, na, eigentlich nicht. Ich gehe jetzt erstens einmal Schwimmtraining. Zweitens habe ich dann einen kurzen Treffen mit meinem Chef, weil der hat mir gestern hat gesagt, wenn du das verlierst, dann boxen wir gegeneinander. Dann haben wir gesagt, dann boxen wir miteinander. Und das Dritte mit der Skibrille ist, ich bin dann neu eingeladen, weil ich so eine tolle Stimme habe, dass ich in ein Studio gehe und einen Spot über Skibrillen sprechen werde. Also bin ich doch unfassbar genial, wie sagt man denn da, entsprechend angezogen.
Also situationsbedingt sozusagen vorbereitet.
Völlig. Und das heißt, selbst wenn man in der Früh sagt, was ziehe ich heute an, ist das ein kreativer Prozess, den man beginnt. Weil sonst ist man dann irgendwo und sagt, wie viele Leute gibt es, die sagen, ich bin völlig falsch angezogen. Ich bin viel zu heiß angezogen, ich bin viel zu kalt angezogen, das habe ich nicht so irgendwie. Nicht? Warum? Weil sozusagen gewisse Rahmenbedingungen, die man erfüllen kann, wenn man dann diesen Prozess startet, nicht bedacht wurden. Nicht?
Wieso haben eigentlich Menschen oft, es gibt ja diesen Sager, ich bin nicht kreativ? Weil anziehen tut sich ja jeder.
Das ist eine coole Frage, die du da stellst, Harald. Ich bin in einem Workshop draufgekommen. Es gibt ja, man muss ganz groß unterscheiden zwischen Fantasie und Kreativität. Fantasie ist etwas, wenn mir jemand eine Frage stellt und ich habe sofort eine Antwort drauf. Dann grabe ich sozusagen herum in meinem geistigen Reservoir oder in meinem Archiv und so irgendwas und hole irgendwas raus, was dazu passt. Für meine Begriffe funktioniert in Unternehmen dieses Brainstorming so. Das ist Fantasie. Und Kreativität ist immer und absolut ausschließlich mit Zeit verbunden. Und jetzt gibt es Leute, die haben keine Fantasie in dem Sinn. Nicht? Wenn die in der Firma beieinander sitzen und sagen, so, jetzt lassen wir uns was für das Produkt einfallen, wie soll man das und das, dann sitzen die da und sagen, ich weiß nicht, was ich tun, was ich sagen soll. Nicht?
Und die beste Idee haben wir dann daheim, 3 Stunden später, wenn wir heimfahren und hey, war mir das doch früher eingefallen.
Weniger das, aber das, was auf deine Frage zurückkommen. Das Schlimme ist das, dass die Leute den Schluss daraus ziehen und sagen, ich bin ja kreativ. Aber wenn das jetzt genau passiert, was du sagst, dann stellt sich außer, die sind natürlich sehr kreativ. Warum? Weil sie sich Zeit nehmen. Sie überlegen sich das nur einmal. Sie denken nach, was hätten da eine Rolle gespielt oder was gibt's denn da für Rahmenbedingungen oder so irgendwie. Und dann kommen sie zu einer Antwort. Und das ist das Schlimme, dass viele Leute sagen, aufgrund dessen, dass ich keine Fantasie habe, bin ich auch nicht kreativ. Und das halte ich für einen absoluten Schwachsinn.
Also das heißt im Umkehrschluss schon auch, dass Brainstorming in Unternehmungen nicht wirklich ein Potenzialpuster sind.
Ich halte es für, es ist nicht meine Methode, ganz einfach. Ja. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, sie kommen zu Ergebnissen dadurch. Ich bin absolut kein Freund davon und ich setze das nirgendwo ein. Es sei denn, es geht um irgendwelche Spaßgeschichten. Ja. Aber wie gesagt, Kreativität ist ausschließlich mit Zeit verbunden und das geht über manchmal 2-3 Wochen, das geht manchmal über, ich habe Projekte, die Ruder-WM-Eröffnung habe ich 2 Jahre zur Verfügung gehabt. Beim Cäsar, bei den beiden, die letzten, die ich gemacht habe, habe ich 1 Jahr zur Verfügung gehabt, darüber nachzudenken, daran zu arbeiten. Ja. Mhm. Und das sind dann unfassbar erfüllende und belebende und spannende Zeiten, die man da durchgeht und durchlebt. Ne.
Bleiben wir mal bei dieser Ruder-WM. Das ist ja doch nicht so was, von dem man sich so viel vorstellen kann, wie das ist. Wie beginnt das bei dir? Was tust du da am Anfang?
Ich schicke nur mal 2 Grundüberlegungen voraus, die für mich eine wesentliche Rolle spielen. Die erste ist die, ich gehe, oder das ist die Einladung auch unserer Hörerinnen und Hörer, den Denkprozess anzugehen wie eine Anfängerin oder wie ein Anfänger. Also einfach herzugehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Und das zweite ist, das halte ich für sehr wesentlich und das ist, spielt jetzt auch in diese Fantasie- bzw. Brainstorming-Geschichte hinein, schiebe das Formulieren einer ersten Idee so weit wie möglich hinaus. Also ich versuche auch in den Workshops in den Unternehmen, den Leuten immer zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt eine Idee haben. Das ist überhaupt nicht das ist die Frage. Vergiss es. Ja? Im höchsten Wohlwollen. Ne?
Hat den Vorteil, weil?
Weil man sich nicht mit dem Problem an sich beschäftigt, sondern weil man einfach einmal sagt, zum Beispiel bei der Ruder-WM ist die Frage, bitte, was ist Rudern? Worum geht es bei Rudern? Und wenn ich den Begriff jetzt hacke, dann komme ich drauf, ich meine, denk mit mir, was fällt dir beim Begriff Rudern? Woran denkst du bei Rudern?
Boot, Menschen.
Diese. Was ist das?
Paddeln.
Rhythmus ist das,
Rhythmus,
oder?
Ja. Rhythmus, ja. Es ist Wasser, es ist Natur, es ist Vogelgezwitscher, ja. Stille.
Genau. Dann kommt noch dazu Synchronizität. Das heißt, die Leute müssen synchron sein. Dann bin ich im Laufe der Zeit draufgekommen, Rudern ist die einzige Sportart, die es auf dieser Welt gibt. Vielleicht gibt es auch andere auch noch. Vielleicht kenne ich zu wenig. Aber bei der die diese Sportart ausüben, immer zum Start schauen. Mhm. Außer Steuerfrau oder Steuermann. Aber die schauen immer, was heißt das? Die orientieren sich, die können nicht rudern und dann schauen wir mal, wo die Engländer sind, sondern die orientieren sich übers Hören. Das heißt, Hören ist eine ganz große Geschichte. Mhm. Was könnte man nur sagen? Du hast gesagt, Boot. Nicht? Und jetzt kann ich dann hergehen und kann einen dieser Begriffe herausnehmen und sagen, über welchen will ich nachdenken? Und jetzt komme ich nur zu einem anderen Punkt, nämlich den Mut zu haben, auf die eigene Resonanz zu hören, also auf das zu hören, was bei mir was auslöst. Das heißt, wenn ich jetzt diese 8 oder 10 Begriffe habe, die wir haben jetzt, ja, dass ich sage, welche ist denn im Moment am interessantesten? Was finde ich denn im Moment gerade am spannendsten? Und ich habe mir damals auch noch gedacht, naja, was könnte ich denn tun? Dann haben wir gedacht, okay, wer ist denn der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft? Das war der Luki Siegel. Da habe ich mir dann die Telefonnummer herausgesucht und habe den angerufen und habe gesagt, Luki, hast du eine halbe Stunde Zeit? Was ist Rudern heute? Was passiert da? Ne? Mhm. Und er erzählt dann, dass die 400-Meter-Läufe im Stadion so schnell sind, dass die permanent im blauen Laktatbereich sind. Das zu ihnen sagt, geht ins Boot, vergesst alles andere, tut nur das, was ihr gelernt habt. Ja? Das sind alles so Messages, die kann man sich alle mitnehmen für den Prozess oder für andere Geschichten. Mhm. kann es natürlich Leute geben, die sagen, Werner, was hat das mit der Ruder-WM-Eröffnung zu tun? Warum spielst du nicht eine Blasmusikkapelle? Es ist in Ottensheim und auf dem Schiff kommt dann die Rede hält und so irgendwas. Ne? Warum nicht? Also sich über das anzunähern. Und er sagt zum Beispiel, die Schlagzahl ist jetzt 40. Das heißt, das sind, wenn ich es in die Musik übersetze, wieder 40
Bits.
Bits per Minute. Dann kann ich nachschauen, gibt es überhaupt irgendeine Musik mit 40 Bits per Minute? Dann komme ich irgendwann mal zum Hans Zimmer, weil der über das auch geredet hat, weil ich da recherchiere. Und. Das heißt, ich fange dann darüber an, mich unterschiedlichen Themen zu nähern und tue das sozusagen in meinen Speicher hinein. Ich bewerte die nicht, sondern ich tue es einfach rein. Ich sammle. Irgendwann bin ich dann dorthin gekommen, weil du das auch gesagt hast, du hast diese Ruderbewegung gemacht, nicht? Dieser Rhythmus, das ist Beats per Minute, nicht? Sozusagen Rhythm on Water, so irgendwie Rhythmus auf dem Wasser ist das dann ein bisschen. Das ist dann auch der Titel meiner Inszenierung geworden. Ne? Mhm. Dann Hören, nachdem sie die übers Hören orientieren, dann habe ich gedacht, okay, gibt es eigentlich irgendwas in der Umgebung dieser Regattastrecke, was mit Rhythmus zu tun hat? Und noch dazu, weil da 1200 Menschen aus der ganzen Welt da waren, die keine Ahnung haben, wo sie da sind. Die sehen ja nur das Wasser und die Wiese, wo das Zelt ist und die Hotels, wo es sind. Also ihnen auch etwas über diese Regattastrecke zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, was gibt's denn da? Dann bin ich draufgekommen, 600 Luftmeter entfernt gibt's das Kraftwerk. Da habe ich dort angerufen und habe gesagt, kann ich mal zu euch kommen? Dann bin ich zu denen hingegangen. Dann habe ich gesagt, was habt ihr denn? Dann sagt er, wir haben nichts. Dann sage ich, irgendwas mit Rhythmus? Nein, sagt er, haben wir nichts. Sage ich, was habt ihr denn überhaupt? Sagt er, nein, wir haben 9 Kaplan-Turbinen. Sage ich, was können die? Sagt er, die fahren mit 100 Umdrehungen in der Minute. Dann habe ich gesagt, darf ich die aufnehmen? Dann habe ich ein Rhythmusgeräusch gehabt, das habe ich eingespielt. Mhm. Daneben ist die Schleuse. Dann bin ich zu dem gekommen und habe gesagt, wie viele Schiffe fahren denn da am Tag? Und sagt er, 24 Stunden, 60 Schiffe. Das ist ein Rhythmus. Dann bin ich in die Schule gegangen, da gibt es einen Rhythmus, wann die Schüler kommen und gehen. Dann bin ich mit der Fähre gefahren. Also da gibt es unfassbar Geschichten.
Also war es bei 40 ppm, dann war es bei 100 ppm, dann bis
60 ppm. Genau, das geht dann sozusagen rundherum. Und das sind alles Geschichten, die du dann einspielen kannst und erzählen kannst. Bis hin zu dem, jetzt höre ich dann sozusagen auf, damit zu erzählen, weil du sozusagen dieses Vogelgeräusch gemacht hast. Ne?
Ja.
Es hat mir jemand erzählt, da gibt es 10.000 Raben, die schlafen dort auf der Regattastrecke. Und dann haben wir gedacht, das baue ich, das ist super, die habe ich aufgenommen, die gibt's. Und dann haben wir gedacht, vielleicht zur Sicherheit sollte ich jemanden fragen, ob das eh stimmt. Dann habe ich im Botanischen Garten angerufen. Dann habe ich gesagt, hey, kennt ihr jemanden, der sich da mit Vögeln beschäftigt? Und der sagt, ja, da sitzt der Michael daneben. Der ist Ornithologe, der kennt sich da aus. Nur dazu ist der Spezialist für die Regattastrecken in Ottensheim. Dann habe ich den angerufen und gesagt, ja, komm. Ich gehe immer zu den Leuten, ich rede immer mit den Leuten persönlich, das ist Teil meines kreativen Prozesses. Dann sage ich, Michael, 10.000 Raben, jede Nacht schlafen dort, sagt er, 300, 400, nicht 10.000. Dann sage ich, okay, was tue ich jetzt? Ah, dann habe ich gesagt, hey, ich habe es am Handy, der wird das schnell vorspielen, dann spüre ich ihm die vor nach ungefähr einer Sekunde, sagt er, das sind Dohlen. Und Dohlen schlafen ungefähr 10.000 dort jede Nacht. Und Dohlen sind irrsinnige Kunstflieger, sehr sozial, sehr familienfreundlich. Und. Also lauter Sachen, die vordergründig nichts mit meiner Eröffnung zu tun haben, mit dem, was ich dort mache. Und trotzdem ergibt sich ein Bild in mir. Über den Lauf der Zeit kommen dann Bilder heraus, die sind stärker, manche verblassen und die fließen dann sozusagen in diese Erzählung ein. So habe ich einen großen Ausflug gemacht.
Was ist Voraussetzung für Kreativität? Du hast zuerst nämlich gesagt, Zeit.
Meine Theorie ist, es gibt 4 Säulen, auf denen Kreativität aufbaut. Die erste ist das Ich. Das heißt, sowas wie, ich muss mit mir in Verbindung sein. Ich muss auf mich horchen. Ich muss auf mich vertrauen, auf das, was ich höre, auf das, was ich denke. Jetzt schaue ich mir schnell, ich habe so eine große Sammlung von Ichs da dann. Also ich brauche den Kontakt mit mir. Ich muss wissen, wie denke ich. Wir können vielleicht dann noch zur besten Kreativitätsmethode der Welt kommen. Wie kann ich mich selbst ermutigen? Wie kann ich mir selbst vertrauen? Wie inspiriere ich mich? Sowas, ja. Das heißt, das ist einerseits das Ich. Die zweite Geschichte ist Mut. Um kreativ zu sein, wirklich kreativ zu sein, braucht es einen Mut. Nämlich auch jetzt mit dem, was ich vorher über das Ich gesagt habe, nicht, dass ich auf das vertraue, was ich höre. Mhm. Das ist das, was ich gehört habe. Oder das ist das, was ich mir denke. Oder das ist das, worüber ich jetzt in der nächsten Zeit nachdenken will. diese Art von Mut, also die Fragen sich zu stellen, die man sich stellen will, weil es einfach immer irrsinnig viele Leute rundherum gibt, die sagen, um das geht es nicht, das hat keine Bedeutung, das kostet zu viel Zeit, das braucht man nicht, so irgendwie. Ne? Dann auch der Mut, wo biege ich ab? Welcher Frage gehe ich jetzt genau nach? Nicht? Wir haben bei der Ruder-WM mit, du hast, glaube ich, 8 gehabt, ich habe nur 2 hinzugefügt, ich glaube, 10 Angebote gehabt, was Rudern bedeutet. Was suche ich mir aus? Du würdest da ganz anders aussuchen als ich. Ne?
Wo wir wiederum beim Identitätsthema sind.
Genau, ja, diesen Mut zu haben. Ja. Ne? Also sozusagen, was resoniert bei mir? Was löst bei mir was auf, aus, ohne dass ich das rechtfertigen will überhaupt? Das ist okay, ist mir egal, was du denkst, wenn du sagst, das ist ein Blödsinn. Ey Mann, was willst du mit 40 Bits per Minute? Was soll das? Es gibt keine Musik, die mit 40 Bits per Minute geht. Ne? Und dann rede ich mit meinen musikalischen Freunden, die sagen, dann nimm halt auch, verdopp es halt. Oder nimm 160 oder so irgendwie. Oder wie klingt denn überhaupt, also recherchieren, gibt es überhaupt eine Musik mit 40 Bits per Minute? Also dem nachzugehen. Wir haben also ich, wir haben Mut, dann haben wir Neugier. Neugier ist sozusagen die Grundessenz, die wir heute brauchen, sich die Fragen zu stellen, das hängt mit Mut an zusammen, die Fragen zu stellen, dem nachzugehen, was ich gerade für spannend finde, mit den Leuten zu reden, die ich gerade für interessant finde, also mit dem Typen von der Schleuse, mit dem zu reden und zu sagen, hey, das kostet natürlich alles Zeit. Das ist natürlich alles Sachen, die kein Mensch zahlt. Ich kann nicht zu meinem Auftraggeber gehen und sagen, ich besuche jetzt den bei der Schleuse und dann besuche ich den Kraftwerk, dann fahre ich noch mit der Fähre und sage, was kostet das in der Stunde? Das mache ich auch. Ne? Neugierig zu sein, zu sagen, wo gibt's was, wen könnte ich fragen, zuzuhören, wo könnte ich nachfragen. Und vor allen Dingen gibt's eine Geschichte darin, ich glaube, dass eine der Grundvoraussetzungen für Neugier ist diese Angstfreiheit. Ich habe keine Kinder, wir haben keine Kinder, aber das ist das, was ich rundherum immer höre, nicht? Dass Kinder hingreifen, was tun, wo man sagt, um Gottes Willen, warum tust du das? Die sind neugierig und sind angstfrei. Wenn in Unternehmen Angst herrscht, dass ich meinen Job verliere, dass ich geschimpft kriege, dass ich versetzt werde oder dass ich ausgelacht werde. Ja? Das sind alles Dinge, die mich davon abhalten, zu sagen, da bin ich neugierig, da bin ich, das lasse ich lieber. Also die Frage stelle ich nicht. Ne?
Also haben wir da eigentlich ein sehr starkes kulturelles Thema. Also wir, glaube ich, kann ja jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selbst mal reflektieren, wie das Unternehmen oder wie Kunden im Sinne von einer Neugierskala von 1 bis 10, wo man die momentan so einordnet in seiner eigenen Wahrnehmung, oder?
Ja, wir wissen das wahrscheinlich alle. Wer hat wen haben wir in der letzten Woche mal getroffen und sie oder er hat gefragt, wie geht's dir und hat dann nachgefragt und hat dann wieder nachgefragt und hat dann gesagt, und wie ist das und wie geht's dir denn damit und was tust du denn jetzt und so weiter. Es ist ja oft so, dass die Leute Fragen stellen, um innerhalb von 7 Worten sofort in die eigene Erzählung hineinzufallen. Also Neugier ist ja, kulturell ist es auch deshalb, weil es natürlich auch Länder, Nationen gibt, in denen man nicht neugierig ist. Es kehrt sich nicht. Man fragt nicht, was hast du am Wochenende gemacht?
Wie sind wir da im deutschsprachigen Raum? Wie schätzt du das ein?
Ich habe in jedem Fall das Gefühl, also ich kann mich nicht erinnern, wer mir in der letzten Zeit außer meiner Frau gefragt hat, wie es mir geht und wie ich das gerade denke. Nicht? Wo denkst du das? Wo bist denn du gerade bei deinem Projekt? Wenn ich erzähle, ich mache jetzt, der Harald Sturm hat mich eingeladen und macht mit mir einen Podcast. Nicht? Dass dann jemand sagt, das ist ja spannend, worüber wird es denn da gehen? Wie lange dauert denn das? Wo macht denn ihr das? Hat der eine eigene Serie? Das ist auf Apple und wo? Auf Spotify. Wie kommt man denn dorthin? Und hat der dann sein Equipment mit? Und redet ihr da vorher? Also da fallen mir 1000 Fragen ein. Da brauche ich ja 3 Stunden, bis ich befriedigt von dannen ziehe. Und einer fragt mich dann, wie macht denn der Harald Sturm einen Podcast, dass ich mich hinsetzen kann und sage, komm her, mal, trink einmal, kauf da einen Kaffee, ich erzähl dir das, wie das geht. Passiert nicht. Das interessiert keinen.
Das heißt, das ist im Umkehrschluss, dass wir uns zu wenig Fragen stellen. Sind wir das überhaupt nur gewohnt, dass wir uns Fragen stellen?
Ja. Was kennen wir aus den Situationen rundherum, wenn wir politische Interviews hören und sehen dabei, dann ist es so, dass es Menschen gibt, die, da ist die Frage noch nicht einmal fertig, sind sie schon mit der halben Antwort fertig. Ich habe mal irgendjemanden gehört, der hat gesagt, naja, der Bundespräsident, der weiß ja nie, was er sagen soll. Der braucht immer so lang. Und ich schaue ihm dann tief in die Augen und sage, was ist, wenn der nachdenkt über die Frage, die ihm gestellt wurde? Dann schaut mich der an und sagt, ah ja, siehst du, das könnte ja sein. Also ist Nachdenken überhaupt erotisch heute? Ist das interessant, die Frage zu stellen, worüber denkst du denn gerade nach? Was ist denn das, was du zurzeit irgendwie spannend findest? Um selbst aus dem etwas zu lernen. Das ist die eigene Neugier, um dann drauf zu kommen, wenn das Gegenüber sagt, nee, ich bin gerade dort und jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem. Und es ist ja, ich finde das unfassbar spannend und erweiternd. Und das sind dann die Schätze, die wir dann in uns tragen, auf die wir zurückgreifen, die wir dann auch hereinholen im kreativen Prozess. Ne? Und ich möchte jetzt nur zur vierten Säule kommen, weil das die wichtigste ist, die es überhaupt gibt, nämlich Zeit. Kreativität ist unabdingbar mit Zeit verbunden. Und das ist sozusagen die Behauptung, die ich jetzt aufstelle, ist das, dass unsere Unternehmen deswegen nicht kreativ sind, weil sie keine Zeit haben. Wenn ich zu jemandem sage, ich war jetzt 4 Tage oder 5 Tage bei Crossing Europe, ich habe mir 15 Filme angeschaut, weil das für mich Weiterbildung, das Seminar ist, sagen alle, habe ich leider keine Zeit. Geht sie leider nicht aus.
Also für dich heißt ins Kino gehen, auf Weiterbildung zu sein?
Bei bestimmten Filmen absolut, natürlich. Ich lese was drüber, ja, ich lese sehr viel. Ich finde zum Beispiel, meine spannendste Lektüre sind Programmhefte von den Festivals, die es gibt. Das fängt an bei, was ist denn Wiener Festwochen, jetzt ist gerade das Donaufestival, wenn man sich die Einleitungen alleine durchliest einmal. Ja. Die Leute überlegen sich alle, in welche Umgebung setze ich mein Produkt. Das fragt sie in Unternehmen. Weiß ich nicht, habe ich das schon mal erlebt? Glaube ich nicht. Das heißt, es wird ein neues Produkt kreiert. Du hast, wie muss das ausschauen und sowas. Ich weiß nicht, was es für Fragen gibt. Aber sich die Frage zu stellen, in welche Umgebung setze ich denn das jetzt gerade hinein?
Ich stelle mir immer die Frage, wie ist das Produkt?
Das ist was anderes.
Naja, aber es ist auch eine Frage, die kaum eine Antwort findet.
Ja.
Also nicht nur, was es ist, sondern wie es ist. Ja.
Genau, das ist eine. Ne? Aber einmal überhaupt einmal die Frage zu stellen, ich habe mir bei den beiden, ich habe zweimal die Vergabe des oberösterreichischen Werbepreises, den Cäsar, zweimal inszeniert. Ja. Mhm. Und ich habe mir beim ersten Mal gefragt, kann man das überhaupt? Das war in der Covid-Zeit. Also wie gehen wir damit um in der Nach-Covid-Zeit kurz? Wir haben das dann auch, glaube ich, auf 380 Personen beschränkt, die Gäste und sowas.
Ich weiß.
Darf ich das überhaupt? Mhm. Und bei der zweiten, die war voriges Jahr, habe ich mich gefragt, darf man überhaupt eine Party feiern heute? Weil ein paar hundert Kilometer von uns weg erschießen sie gegenseitig die Menschen. Schwerster Krieg, da sind also irrsinnige Sachen im Gange. Darf ich da überhaupt am Abend eine Party feiern? In welche Umgebung setze ich mein Produkt?
Ich glaube, ich habe dir am Anfang nicht so intensiv vorgestellt. Du hast ja auf deiner Website so was Lustiges stehen. Es ist allemal Zeit für 34 Sekunden Selbstlob.
Ich habe so behauptet, genau. Jeder Mensch hat ein Recht auf Eigenlob.
Ein Recht auf Eigenlob, ja. Dazu uns ein wenig so deine Highlights.
Ich habe technische Mathematik studiert. Und habe nach dem Abschluss bei Porsche Austria 2 Jahre lang Absatzplanung gemacht und habe in diesen Zeiten schon auch während der, ich glaube, ich bin in der 7. Klasse angefangen, Gitarre spielen und habe dann irgendwann einmal angefangen, Texte zu schreiben, Gedichte zu schreiben. Und habe dann auf einer Veranstaltung von einer Freundin von mir, die hat eine Ausstellung gehabt und bei der Eröffnung habe ich gespielt und dann ist ein älterer Herr zu mir gekommen und hat gesagt, wie ich so jung war wie Sie, habe ich das auch gemacht. Und dann haben wir irgendwie zu Hause, habe ich mir dann gedacht, das will ich nicht sagen, wenn ich so alt bin wie der Herr. Und dann gesagt, okay, dann probiere ich, ob ich von Liedern und Gedichten leben kann. Habe nach 2 Jahren gekündigt und bin Liedermacher geworden und Poet und habe Konzerte gespielt und habe das Ganze also von der Pike aufgebaut, von PR und welche Konzerte kann man spielen, wo gibt es Locations, wo gibt es Venues und was braucht man dazu und wie geht das alles und sowas. Und habe dann den Sam Auinger kennengelernt. Wir haben dann 10 Jahre zusammen ganz große künstlerische Projekte gemacht, inklusive großer Geschichten wie die erste Ausstellung Arbeit, Mensch, Maschine, das ganze Sounddesign, Museum Arbeitswelt. Das war eine ganz große Geschichte, die wir damals gemacht haben. Und habe dann begonnen, bin dann Zeremonienmeister geworden. Das heißt, ich habe mir den Titel sogar reservieren lassen, sondern schützen lassen als Wortmarke und habe dann begonnen, große Inszenierungen zu machen. Ich habe die Colofier-Anlage in der Föstalpine eröffnet. Ich habe gab's einen Gesundheitstag, da habe ich junge Leute über den 41er Tower hinaufklettern lassen. Also so ein riesen Dinger, ne? Bis hin zu Zeitungsvorstellungen etc. Und im Jahr 2000 habe ich mir gedacht, ich glaube, das war es jetzt, das sollte man lassen. Dann habe ich eine Dänin kennengelernt und wir haben uns verliebt und haben gesagt, was tun wir jetzt? Dann haben wir gesagt, das wissen wir nicht, verkaufen wir alles, fahren wir nach Peking, studieren wir Chinesisch, das haben wir dann ein Jahr gemacht. Und seit ich zurück bin, beschäftige ich mich zutiefst mit Kreativität, unterrichte das und vermittle das in Unternehmen. Also ich arbeite mit Unternehmen zusammen in so kreativen Prozessen.
Du bist ja schon wieder so bescheiden. Der Werner macht ja Inszenierungen von einer Linzer Klangwolke, 95.000 Gäste, die da dabei sind. Er steht im Guinness-Buch der Rekorde für die größte lebende Landkarte.
Genau, ja.
Das jetzt seit 30 Jahren.
Genau, das Jerzegrad, ja, genau.
Das Jerzegrad hat er den Austrian Event Award auch erst kürzlich, glaube ich, vor einem Monat gewonnen.
Ja.
Mit der Inszenierung vom dem oberösterreichischen Werbepreis, den Cäsar. Und ja, bin da sozusagen Mitauftraggeber. Und von daher kennen wir uns auch. Zu dir kann ich nicht mehr eins sagen, mir gefällt die Art, wie du denkst und an diese Dinge herangehst. Aber um das einfach nur mal ein bisschen griffiger zu machen, ja, dass wir ein wenig praktischer werden. Für unsere Zuhörer waren, sind ja einige im Kontext Marke, Kontext Unternehmensführung, Unternehmenskultur und Kreativität. Was fällt dir da dazu eigentlich Dinge ein, wo du sagst, okay, wie geht man damit um? Wie führt man es ein?
Wenn ich zum Beispiel den Begriff Unternehmenskultur hernehme, würde ich mir einfach einmal intensiv mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber, wie sagt man, da unterhalten, austauschen, daran arbeiten, einmal zu versuchen, drauf zu kommen, was ist denn eigentlich Kultur? Bevor ich mir überhaupt Gedanken mache, was heißt Kultur für ein Unternehmen? Was heißt Kultur unter Menschen, die in diesem Unternehmen heißen, sondern was ist das überhaupt? Worum geht es eigentlich bei Kultur? Über das alleine, wenn ich mich da zusammensetze und einfach einmal sage, was ist, wenn wir den Begriff hacken?
Was meinst du mit diesen, hast du vorher schon gesagt, ja, hacken? Ja,
ja, das, also, was ich dir zuerst gefragt habe, was fällt dir zum Begriff Kultur ein, wenn wir den jetzt hacken, zerlegen? Was fällt dir zum Begriff Kultur ein?
Zum Begriff Unternehmenskultur?
Nein, nur Kultur. Nein, wir gehen, sozusagen das Wichtige ist das, was ich versucht habe, zuerst
den Kontext wegzuschicken.
Das ist das, was ich in den Workshops auch immer versuche. Wenn da 10 Leute sind aus 5 verschiedenen Abteilungen, dann denkt jede und jeder in der Abteilung. Jeder denkt Abteilung. Aber interessant wird es ja dann, wenn ich sie davon wegbringe und sozusagen auf die ganz ursprüngliche eigene Denkart und Denkweise hinkomme, wie die Menschen denken und was ihnen dazu einfällt. Dann wird es spannend. Das kann ich dann immer übersetzen.
Aber Kultur ist brutal viel.
Ja, was zum Beispiel?
Das kann jetzt der Volksstamm sein, was mit Kultur zu tun hat. Das kann jetzt die Herkunft sein, das, was mit Kultur zu tun hat. Das kann die Atmosphäre sein, die einen Kulturrahmen setzt.
Das könnte man mal nur weiter tun. Du sagst Volkstanz. Volkstanz ist Bewegung. Also Bewegung ist Kultur. Heute zum Beispiel schon mal für eine ganz hochinteressante Geschichte, sich über Bewegung einmal auszutauschen. Bis ich dann dorthin komme, dass ich sage, was haben wir in unserem Unternehmen für Bewegungen, außer Menschen, außer Maschinen, außer, weiß ich nicht, gibt es nur irgendwas?
E-Mails. Also,
E-Mails, Geldtransaktionen, was gibt es noch? Was bewegen wir denn noch? Ne? Bewegen wir
Waren, Botschaften,
wir bewegen
Stimmungen,
Gedanken, Gerüche, wir bewegen und. Ne? Das heißt, da könnt ihr zeitlang nachschauen.
Mhm.
Was hast du noch gesagt? Atmosphäre?
Atmosphäre.
Ja. Was bitte ist Atmosphäre? Was hat Atmosphäre mit Kultur zu tun? Kultur spielt ein bisschen noch Tradition hinein. Das spielt Sprache hinein. Nein, es geht überhaupt nicht um kann sein oder kann nicht sein. Da braucht man keine Toleranz, gar nichts. Sondern da wird alles ernst genommen, was da gesagt wird. Und wenn einer sagt Regeln, wobei das wahrscheinlich Extremkultur ist, ne? Also sagen, okay, was heißt Regeln? Können wir mal Regeln nachgehen? Wer stellt Regeln auf? Wo kommen Regeln her? Wie werden die beschlossen? Wie werden sie eingehalten, festgehalten, transportiert? Wie weißt du, wenn ich eine Regel aufstelle, dass es sie gibt, ob sie für dich gilt oder sonst irgendwas? Ja? Jetzt haben wir 4 Begriffe und sind schon und reden überhaupt noch nicht über Unternehmenskultur. Was ist nur Kultur, wo man dann immer sagt, Essen, bei Rot über die Kreuzung gehen. Die Sonja kommt aus Dänemark. Die Sonja, Dänemark, denen sind ehrlich. Ich habe einmal beim Zahlen im Supermarkt das Geld nachgezählt, sagt die Sonja zu mir, was tust denn du da? Sag ich, zähl das nach. Sag, das tut man nicht. Man geht davon aus, dass die Leute alle ehrlich sind. Die Dänen sagen alle die Wahrheit. Da vorne bei der Kreuzung war rot, alle sind drüber gegangen. Das war ganz am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben. Sag ich, was tun die Leute da? Sag ich, ja, die gehen über die Kreuzung. Es ist ja rot. Das ist alles Kultur. Kultur ist bei uns, was darf man fahren? 130, also 144 geht sich nur aus. Das ist nur in der Toleranzgrenze. Das ist nicht. Und was heißt das? Sich darüber auszutauschen, um dann in dem Setting, in dem man redet, gemeinsam vielleicht zu sagen, okay, versuchen wir das einmal irgendwie festzuhalten. Und dann haben wir was, wo wir sagen, okay, jetzt wissen wir, was wir meinen, wenn wir über Kultur reden. Dann kann man sich die Frage stellen, wie übersetze ich das in den Unternehmenskontext? Was heißen die? Gibt es bei uns Regeln? Gibt es bei uns Gerüche? Gibt es bei uns alles, was wir gehabt haben? Atmosphäre? Ja. Wie stellt sich eine Unternehmenskultur in einer Atmosphäre dar? Was heißt das? Aber alle reden von Unternehmenskultur.
Ja, interessant ist halt, man braucht dafür Zeit. Dann haben wir den Punkt sozusagen, es braucht eben sozusagen den Austausch.
Ja, es braucht die Neugier, es braucht den Mut. Das, was ich für unfassbar wichtig halte, ist, ein Setting zu schaffen. Eine meiner Grundintentionen meines Lebens ist, Menschen zu ermutigen, die eigenen Gedanken zu denken und die auch zu sagen. Das heißt, in einer Sitzung, das darf man ja manchmal bei diesem Brainstorming gar nicht tun. Also sie sagen zwar alle, ja, das ist schon okay. Wir haben die Regel, also die Kultur des Brainstormings besagt, alle dürfen alles sagen. Dann sagt einer, weiß ich nicht, wir brauchen neue Autotüren, wie können wir das denken? Dann sagt einer Klodeckel, dann fallen die über den her. Wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, wo alle das Gefühl haben, sie dürfen das sagen, was sie sagen könnten? Weil, dann sagt jemand Klodeckel, dann sagen drei andere, bist du wahnsinnig, was hat denn das mit unserem Thema zu tun? Die vierte sagt, das finde ich spannend, weil mit dem, was mir ich gerade gedacht habe und das, was der Harald zuerst gesagt hat, wenn ich das zusammenziehe, komme ich auf das. Dann sitzen sie alle da und sagen, ah ja.
Das ist ja eigentlich dann auch der Output fürs Unternehmen, ne?
Natürlich, dann habe ich mutige Menschen, die sich sagen trauen, die sozusagen auf diese Resonanz hören, wenn irgendwas passiert, das löst bei ihnen etwas aus, sie gehen wohin, erzählen das und werden dabei ernst genommen. Und sitzt keiner dort und sagt, das heißt, Entschuldige, ja Blödsinn, wie kommst du denn auf das? Wobei die Frage, wie kommst du auf das, schon wieder hochinteressant ist, weil dann würde sie wahrscheinlich sagen, das habe ich gehört, das habe ich gerade gedacht, das ist mir eingefallen, das ist mir aufgefallen, so irgendwie, ne? Ein Beispiel, ich habe für die Energie AG ein Projekt für die Kulturhauptstadt gemacht. Da waren 7 polytechnische Klassen dabei und da habe ich 3 Stunden Workshops gemacht. Das waren so 15-jährige junge Damen und Herren, die natürlich genauso drauf sind, wie 15-Jährige drauf sind in einem polytechnischen. Und ich habe einfach nichts anderes da als permanent Fragen gestellt und sie nur ernst genommen. Wir haben dann was gebaut, so mit Holzklötzchen, und dann haben wir angefangen, das zu interpretieren und dann haben wir das irgendwie alles festgehalten und ganz am Schluss habe ich dann gesagt, nee, und was ist das noch und so, und dann sagt einer da ganz am Schluss, also wenn ich das zusammenziehe, ist das ein veganer Rasenmäher, was da liegt. Ne? Daraufhin haben wir alle gelacht, dann haben wir bewertet, welche von diesen Ergebnissen werden wir denn bauen, weil die Idee war ein 3-stündiger Workshop, dann kommt eine Künstlerin dazu und die realisieren das Projekt und das wird ausgestellt. Mhm. Und dann haben sie die entschieden, einen veganen Rasenmäher zu bauen. Und das Lustige ist, das, den gibt's jetzt. Das ist von der Polytechnischen Schule Kirchdorf. Das waren, glaube ich, 11 oder 12 junge Leute. Der vegane Rasenmäher steht am Kirchheim Bahnhof von der Traunsee-Tram, die nach Forchdorf fährt. Ne? Da kann man aussteigen und kann sich den veganen Rasenmäher anschauen. Wenn ich von vornherein habe gesagt, bitte, was ist ein veganer Rasenmäher? Ich sage zu dem, was kann der? Der sagt, der mäht das Gras, macht einen Saft draus, der Saft rinnt in den Tank und mit dem Tank, das da drinnen ist, wird das umgewandelt und rinnt in den Motor, mit dem betreibt er sich selber. Das hätte nie auf der Welt einen veganen Rasenmäher gegeben, wenn wir die Leute nicht ernst genommen hätten. Und die waren so dabei. Am Anfang war es irgendwie so dieses, ja, ist der alte Herr, der da draußen steht, vor uns was fragt, sind wir den ernst nehmen überhaupt, was würden die und so irgendwas. Ne? Es gab die Frage, weil dann hat einer gesagt, das schaut aus wie eine Frau, der andere hat gesagt, nein, das schaut aus wie ein Mann. Und dann habe ich gesagt, das könnte eine gute Frage sein. Sagt einer, was ist denn der Unterschied zwischen einer Frau und einem Mann? Sag ich, genau. Was können Frauen besser? Sagt der Erste, putzen. Sag ich, super, schreiben wir auf, putzen. Sagt der Zweite, Kinder gebären. Sag ich, super, schreiben wir auf, Kinder gebären. Und. Ganz am Schluss sagt einer, Männer denken in Schubladen und Frauen denken den ganzen Kasten. Ein 15-Jähriger. Die sind dann, irgendwann haben sie angefangen, ein bisschen vorsichtig zu werden, was sie sagen, weil sie gewusst haben, ich schreibe das alles auf. Und das haben wir dann diskutiert alles und aus dem ist dann der vegane Rasenmäher herausgekommen. Ne? Und ich glaube, dass das sozusagen in Unternehmen extrem wichtig wäre, weil ich einfach behaupte, wir brauchen jetzt die Kreativität aller Menschen und die Ideen aller Menschen, alle, von der Straßenbahnfahrerin über den Hausmeister, über den IT-Techniker, über die Köchin, über weiß ich nicht wen alle. Ja? Die brauchen wir alle und die müssen wir einholen. Also müssen wir die Leute ernst nehmen. Also müssen wir sie ermutigen, die eigenen Gedanken zu denken, und wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der sie das sagen können und tun. Und dann brauchen wir Menschen, die denen zuhören und das irgendwie versuchen, dann weiter zu übersetzen, aus dem was zu machen oder zu sammeln und irgendwie auszustellen und aufzuhängen. Und dann gehe ich da durch und lese mir das alles und sage, boah, das ist cool, das ist auch cool, wenn ich das zusammenziehe, da kommt ja das raus.
Leben wir gerade in einer Zeit, wo das mehr als nötig ist?
Ich glaube, dass das absolut so ist. Ja. Wir brauchen neue Begriffe. Also ich glaube, wenn heute ein Unternehmen noch den Begriff Innovation irgendwie drinnen stehen hat in irgendwelchen Schriften oder sowas, dann nimmt das Unternehmen keiner mehr ernst, weil um Innovation geht schon lange nicht mehr, weil keiner mehr weiß, was das eigentlich heißt. Was ist das? Wir sollten es ja wieder hinsetzen. Und wie gesagt, wir brauchen riskante Fragen an alle und wir brauchen alle Antworten. Alle. Alle Ideen, damit wir das zusammentun. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wir das kreative Pouvoir haben, dass das sozusagen, was der Papst, was du da am Anfang vorgelesen hast, sagt, dass die heilige Kraft der Kreativität, ja, dass das ist, was uns leben lässt, mit viel Spaß leben lässt und auch überleben lässt. Und das ist das, was uns auch sozusagen mit Unterstützung der ganzen KI und diesen ganzen Tools, die es da gibt, ja. Nur der große Unterschied für meine Begriffe ist, wenn ich diese KI hernehme, diese ChatGPT und solche Sachen, ja, was ist der große Unterschied zwischen den beiden, zwischen ChatGPT und uns? ChatGPT lernt 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Wie viele Stunden lernen wir am Tag? Wie viele Tage in der Woche? Wie viele Tage in der Woche sind wir neugierig?
Aber jetzt haben wir natürlich auch diese Situation, wenn ich es jetzt von der unternehmerischen, rein von der Brille da sehe, mit Kreativität startet ja keiner gerne, weil man nicht weiß, wo es hingeht, wenn wir wenig wissen, wie wir es einschätzen sollen.
So ist es. Das ist das Ding. Ja? Ich finde das wunderbar, was du jetzt sagst, Harald. Weil ich behaupte einfach, dass die meisten nicht wissen, wie Kreativität funktioniert. Wenn sie das wissen würden, würden sie eine Umgebung schaffen. Weil das ist, ich habe die Leute 8 Stunden am Tag. Ich zahle die dafür. Ich habe das ganze Denken, das sie mithaben. Ich habe die ganze Energie, die sie mithaben. Also nütze sie. Stell die Leute Fragen. Hol's einer. Nimm's ernst. Binde sie ein. Stell's Fragen, die völlig aus dem, nicht, dass du sagst, ja, was ist Unternehmenskultur? Dass du sagst, was ist eine Kultur überhaupt? Was ist denn heute überhaupt ein Unternehmen? Weiß das einer von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Was ist denn ein Unternehmen heute? Was genau versteht man darunter? Wir sagen schon seit, weiß ich nicht, wie viele Jahren Unternehmen. Ist das überhaupt noch? Bin ich als EPU ein Unternehmen? Es heißt zwar ein Personenunternehmen, aber bitte, was ist ein Unternehmen?
Ich habe mir nur gerade so die Frage gestellt, wenn man jetzt keine Arbeitskräfte mehr hat. Also das heißt ja, ich führe etwas aus, meine Arbeit wird mir vorgesetzt, es hat definiert, das und das ist zu tun, das erledigt ein Mensch. Also weil angewiesen wird, es gibt Lohn und Leistung. Leistung wird erbracht, Lohn wird bezahlt. Man nutzt ja dann die Denkkraft zu wenig, die Entwicklungskraft, die da ist, die man halt die ja alle irgendwie, ich will nicht sagen, dass man es einsperrt, ja, aber gedanklich einsperrt.
Ich glaube gar nicht, dass man das tut, sondern es gibt kein, weiß nicht, gibt es für Unternehmen, gibt es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendeine Art von Begründung oder irgendeinen Anlass, sozusagen die eigenen Ideen herauszulassen in einem Unternehmen?
Wird schon geben, denke ich mir mal. Es gibt ja auch so eine Ideenbox, da kann man was sammeln oder
ja, aber das ist
eine E-Mail-Adresse hinschreiben.
Genau. Aber das ist ja was, wo die Arbeit delegiert wird. Du schreibst jetzt was auf, das schmeißt du dort hinein, wir schauen uns das an und wir befinden das für gut oder nicht gut. Die Frage ist ja, was ist die Frage dahinter? Warum soll ich Ideen sammeln? Für was brauche ich Ideen? Weil ich ein Unternehmen bin? Warum bin ich ein Unternehmen? Was ist ein Unternehmen? Was tun wir da?
Wenn du mit deinen Kunden, die in der Wirtschaft sind, arbeiten, wie reagieren die, nachdem du mit ihnen gearbeitet hast?
Naja, das Spannende an diesem Arbeitsprozess ist immer das, das dauert immer 1 Stunde, 2 Stunden, bis sie sich selbst erlauben, sie selber zu sein und nicht ein Mitglied einer Abteilung des Unternehmens. Also das heißt, ich muss mir auch in meinem Workshop, frage ich mich ja, ich kann mich erinnern, die ersten Workshops, die wir gemacht haben, die haben wir minutiös geplant, sekundengenau. Heute gehe ich mit einer, maximal 2 Fragen zum Workshop. Warum? Weil sich der Workshop aus dem ergibt, was die Leute sagen und dem dann nachzugehen und dem wieder nachzugehen und wieder nachzufragen. Jetzt nicht, weil ich lästig sein will, sondern weil ich so lange frage, bis ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt, was das Gegenüber meint oder ich kapiere das jetzt und das kann man dann alles irgendwie festhalten und das kann man dann irgendwie versuchen, mit anderen zusammenzuspannen und so irgendwie. Ne? Sozusagen sie wegzubringen von dem, wo sie herkommen, dorthin einzuladen, wer und wo sie sind und das dann herauszuholen und mit dem dann zu arbeiten. Und ganz am Schluss sitzen wir uns dann wieder zusammen und dann sagen wir so, jetzt bist du aus der IT-Abteilung, wie übersetzt sich das in die IT-Abteilung? Wir müssen ja ein Stück auch davon ausgehen, wir unterscheiden sie auch durch unsere Übersetzungen. Das heißt, wenn ich dir etwas sage und wir reden zwei Wochen später drüber, oder ich mache es an einem Beispiel, nicht? Ich habe einmal, jemand hat mich gefragt, worüber denkst du gerade nach? Und ich sage das und das und das und dann sagt er irgendwas und dann fällt ihm was ein und so weiter. Und ich denke mir, das ist eigentlich eine coole Idee. Das baue ich ein und dann treffe ich den wieder irgendwann einmal und dann sagt er, hey, wie geht's denn mit dem Projekt? Und dann sage ich, nee, ich habe das jetzt dort und dort und so weiter und so. Sagt, das ist eine coole Idee, wie bist du auf das gekommen? Ne? Und ich sage, nee, das hast doch du mir erzählt. Und er schaut mir dann so ganz tief an und sagt, du hast mich ja völlig falsch verstanden. Nicht? Also diese Kraft des Missverständnisses da auch herauszuholen. Diese Dinge alle zuzulassen und das, was halt dann, weil du nach der Reaktion fragst, was halt sehr oft herauskommt, ist das die Überraschung, was dann dort steht. Und dass manchmal irgendeine blöde Seitenmeinung ein ganz ein wesentlicher Punkt am Schluss ist, wo die Person dann das Gefühl hat, ich habe das eigentlich eher lustig gesagt, weil ich mich ein bisschen geniert habe dafür, dass ich sage, also ziehe es sozusagen ein bisschen in den Kakao hinein und auf einmal kriegt es so eine unfassbare Bedeutung durch den gesamten Prozess. Weil die Situation ja so ist, dass alle was sagen und das mit allen etwas macht und am Schluss kehren ja alle Ideen allen. Das kann ja nicht einer sagen, das war jetzt meine Idee am Schluss, sondern das ist ja nur passiert, weil so und so viele rundherum waren. Ne? Sollen wir vielleicht zum ein Gewinnspiel machen? Ich komme jetzt auf das, weil wir bei den Übersetzungen sind. Haben wir überhaupt nur Zeit?
War nicht geplant. Aber machen wir. Schließlich und endlich sollten wir neugierig sein.
Ja, genau. Ich komme jetzt deswegen auf das, weil du das gefragt hast, nicht? Mit diesen, weil wir uns jetzt sozusagen zutiefst durch die Übersetzungen unterscheiden und jede Person was anderes versteht unter etwas, was gesagt wurde, gehört wurde und was nicht. Und meiner Meinung nach da ganz eine große Kraft darin liegt. Ne? Okay, ich habe einen Soundjoker mit, einen sogenannten, der dauert eine Minute. Ein Soundjoker ist eine Originalaufnahme, die ich gemacht habe und die man unterschiedlich einsetzen kann, zur Stimmungserhellung oder zur Ablenkung oder was auch immer, oder auch zum Beispiel zu einem Gewinnspiel. Das heißt, okay, wir spielen das jetzt ein.
Okay.
Und dauert eine Minute.
Dann Mikro gut irgendwo
genau
hinholen.
Und du die Frage,
das von deinem
die,
iPad.
Die ja. Frage, die sich stellt, ist, können wir drei Fragen stellen, wo ist das und was genau passiert da?
Was gibt es zum Gewinner? Ich will es mir wissen.
Die Soundjokers Linz zu gewinnen. Das heißt, der CD, da sind 34 Soundjoker oben aus der Stadt Linz. Sowas wie das. Also wie gesagt, die Frage dazu ist, wo ist das und was genau passiert da?
Okay, wenn da jemand antworten möchte, ich hoffe, tun Sie es einfach. Ja?
Mut.
Mut und Säule Neugier. Mut.
Ne? Genau.
Wir schreiben dann auch zurück, was es ist und wo es ist. Linz hat jetzt Werner ja eh schon indirekt verraten. Ja. Oder war das eh Linz?
Ist, also nicht, ich habe nicht gesagt, sicher, dass das auf der Soundjoker
also das
Linz
ist,
oben ist.
Genau, ja. Ne, aber wir haben schon eine interpretiert. Ne, man soll das halt vielleicht machen oder doch nicht machen. In den Shownotes ist meine E-Mail-Adresse mail@sturmerprobe.com. Mir bitte da hingegen zu schreiben. Ein Wort, ein Satz.
Ein paar Gedanken dazu. Genau.
Und dann passt das schon und
dann verschicken wir das. Machen wir so, wer am nächsten hinkommt.
Ja.
Wir entscheiden das.
Ist eine gute Idee.
Ja, wir machen eine Jury-Sitzung, einen kreativen Prozess sozusagen.
Alles klar. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen Zeit am Tacho, auf der Uhr. Ja. Was ist aus deiner Sicht über Kreativität nur mit zum Sagen. Also es geht um die Themen sozusagen Ich, Mut, Neugier und Zeit.
Also das sind die vier Säulen. Und es gibt da andere Interpretationen, auf die ich irgendwann einmal gekommen bin. Kreativität ist Beziehung. Das heißt, ich muss eine Beziehung herstellen zum Thema, zum Ort, wo das sein soll, zum Kunden, also Auftraggeber, Kundin, zum Team. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Und jetzt kann ich mir dann nur die Frage stellen, ich habe mir dann einmal lange jetzt im Sinne von Hacken, was ist Beziehung? Und Beziehung ist für mich als Mathematiker ganz eine einfache Gleichung. Beziehung ist gleich Kommunikation, ist gleich Zeit. Das heißt, wer eine Beziehung haben will, muss reden miteinander, und reden miteinander heißt Zeit. Also Beziehung ist auch wieder ausschließlich mit Zeit verbunden. Also Kreativität ist sozusagen Beziehung. Ne? Das heißt, wie setze ich mich mit dem Thema auseinander? Wir sind beim Thema Raum, vielleicht machen wir ja noch einen. Es gibt dann bei diesem Eventful Thinking, dem Create the Room, in welchem Raum findet das statt? Also nicht nur in welche Umgebung setze ich das hinein, sondern in welchem Raum findet das statt? Wie genau hacke ich ein Thema, ne? Dass wir noch mal, wollen wir nochmal zu dem kommen, ne? Mit zwei Händen zu 10 losen Enden, ne? Also einen Begriff zu hacken und zu sagen, zerleg den einmal in 10 Teile. 5, 6, 7 ist super manchmal. 7 ist schon schwer. 8, 9 und 10 ist urschwer. Das sind die Interessanten dann.
Also das heißt jetzt nur einmal...
Und.
Ne? Also man hat sozusagen einen Überbegriff, den was zu hacken gibt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht easy. 7 wird schwer. 8, 9, 10...
Ist schon ganz schwierig. Nicht?
Ist schon ganz dann, schwierig.
Was wäre uns jetzt noch eingefallen? Was fällt uns noch? Was hätte man denn noch eigentlich gehabt? Nicht?
Irgendwas mit Material, Geräusche.
Sound, Geräusche zum Beispiel. Sound ist zum Beispiel hochinteressant. Da passt das mit den, wie du gesagt hast, mit den Vögeln hinein. Es gibt dieses Attention Go und sonst gibt es nichts. Sonst gibt es nur diesen Rhythmus, dieses schmatzende Geräusch, das da ist, wenn die Paarung sozusagen rein, die Skulls sozusagen rein und rausgehen, nicht, dass das gezogen wird, genau. Sounds finde ich unfassbar spannend. Was gibt es nur für Sounds beim Schwimmen, beim Rudern?
Das heißt?
Kommandos.
Dieses Thema Eventful Thinking, Raum und so weiter. Ja, könnten wir sowas einmal live machen, dass uns zwar wer zuhört?
Ja, sicher, das kann man auch machen. Wir könnten unser
Thema. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist.
Sicher, oder? Natürlich, ich meine, das sind Herausforderungen, die liebe ich. Dass wir einfach sagen, okay, wir suchen unser Thema. Und das Thema gehen wir dann über Eventful Thinking an und durch.
Oder sollen uns die Zuhörerinnen oder Zuhörer ein Thema schreiben?
Können sie auch machen. Hängt halt dann an unserer Gnade, welches wir dann aussuchen. Oder das Spannende wäre dann, gibt es irgendwas, was Resonanz bei uns auslöst? Ne?
Ja.
Also gibt es irgendein Thema, das man ein bisschen verallgemeinern kann, wo man sagen kann, das, an dem sind mehrere, wer, das ist was, was mehr Leute interessiert, nicht? So wie Fantasie oder Kreativität oder
also das heißt, wenn uns jemand einen Begriff oder eine Situation beschreibt, dann könnten wir das hacken.
Ja, wir könnten schauen, wie man das, also es sollte eine Frage sein. Kreativität ist ein Werkzeug, um ganz zum Anfang zu kommen, zu meiner Definition, ist ein Werkzeug zur Beantwortung von Fragen. Ich brauche eine Frage. Ohne Frage gibt es keine Kreativität.
Also das, was wir brauchen, schreiben Sie unsere E-Mail. In den Shownotes steht sie drinnen, mail@sturmerprobe.com. Eine Frage oder eine Problemstellung aus dieser Frage heraus, die Sie haben. Und
wir schauen, was wir tun können. Wir schauen uns das an. Genau. Vielleicht gehen wir ein paar durch und spielen ein bisschen wir zwei einfach herum. Wir versprechen hoch und heilig, dass wir uns nicht vorbereiten, dass wir das waren, dann da
machen. Live machen, ja.
Genau.
Okay, lass uns das machen.
Super.
Weil sowas habe ich noch in einem Podcast noch nie gehört.
Dann hast du der nächste Podcast Eventful Thinking.
Ja, genau.
Und wir bereiten auch jeder ein Thema vor, oder?
Irgendwas. Kann man auch machen.
Ja, freilich, weil wenn wir sagen, da war nichts dabei, es hat sich keiner gemeldet oder wir haben 700 gekriegt und wir haben 13 interessante, dann ziehen wir eines und.
Okay, so machen wir
so, ne?
Okay. Danke, lieber Werner.
Hey, große Freude. Ich danke für die Einladung.
It was a pleasure.
War sehr spannend. Drehen wir das um. Wir machen jetzt nur eine Schlussaufnahme, damit wir das auch irgendwie noch posten können.
Ja.
Genau. Danke für die Einladung und war sehr spannend, war hochinteressant.
Ja, finde ich auch. Dann bis bald.
Ciao, danke schön.
Danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Abonnieren Sie den Kanal, empfehlen Sie es weiter. Es war ein Gespräch auf der Kreativität, wo wir nichts im Detail vorbereitet gehabt haben. Ich glaube, es war eine ganz interessante Journey. Und da fällt mir gerade nur zum Schluss ein Buchtipp ein. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Journey Home. Mal auf Amazon schauen, was das ist. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig, wie immer bei mir. Tschüss, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.